Der Wurm gehörte einer Unterart an, die von den Fremen Brummer genannt wurde, weil die ihr angehörenden Tiere die Angewohnheit hatten, gelegentlich mit der Unterseite ihres Vorderkörpers in lose Sandwächten einzutauchen, während ihr Schwanz sie weiter vorantrieb. Dies erzeugte diese eigentümlichen Geräusche, weil ihre Körper sich dabei ein Stück aus dem Sand hoben und die nächste Bewegung beinahe zu einem Sprung machten. Dennoch hatte er einen schnellen Wurm erwischt. Während sie nach Süden rasten, erlaubte Leto seinen Gedanken, sich zu entspannen. Er versuchte, in dieser Reise eine neue Zeremonie zu sehen, die ihn davon abhalten würde, jenen den Umständen entsprechenden Preis des goldenen Pfades zu zahlen. Wie die Fremen alter Zeiten wusste er, dass auf ihn noch eine Reihe anderer Zeremonien zukommen würde, die sein Bewusstsein davon abhielten, sich in unterschiedliche Fraktionen aufzuspalten und die unerbittlichen Jäger seiner Seele in Schach zu halten. Sich widersprechende Impulse, die niemals auf einen Nenner zu bringen waren, mussten in eingekapselter Spannung gehalten werden, wie eine polarisierende Kraft, die ihn von innen heraus antrieb. Ständig aufnahmebereit bleiben, dachte er. Ich muss ständig in der Lage sein, die neuen Fäden aus meiner Vision herauszufinden. Am frühen Nachmittag wurde seine Aufmerksamkeit auf etwas gelenkt, das geradeaus etwas rechts von ihm lag. Langsam wurde daraus ein kleiner, alleinstehender Berg. Ein aufragender Felsen, der genau an der Stelle lag, wo er ihn vermutet hatte. Jetzt, Namri. Jetzt, Sabia, lasst uns sehen, wie eure Mitstreiter meine Gegenwart aufnehmen, dachte er. Der Faden, den er jetzt aufzunehmen hatte, lag direkt vor ihm. Aber er war weniger wegen seiner Verlockung gefährlich, als seiner tatsächlichen Bedrohlichkeit wegen. Eine lange Zeit über wechselte der Hügel seine Dimension. Es erschien beinahe, als käme er auf Leto zu, als nähere dieser sich ihm. Der Wurm, er war offensichtlich bereits sehr erschöpft, schob sich weiterhin nach links. Leto glitt über seinen Rücken dahin, ordnete die Haken neu an und hielt den Koloss auf einem geraden Kurs. Plötzlich drang ihm Melange-Geruch in die Nase. Anzeichen einer reichhaltigen Fundstelle. Sie passierten eine violette Stelle im Sand, wo eine Gewürzexplosion stattgefunden hatte, und Leto zwang den Wurm zu einem harten Ausweichmanöver, bis sie hinter ihnen lag. Die Duftbrise folgte ihnen noch eine Weile mit ihrem Zimtgeruch und hüllte sie ein, bis Leto den Wurm auf einen anderen Kurs brachte und direkt auf den alleinstehenden Felsenhügel zusteuerte. Aus der südlichen Bled leuchteten plötzlich Farben auf. Dort bewegte sich offenbar etwas, das von Menschenhand erschaffen war. Leto tastete nach seinem Fernglas, stellte die Flüssigkeitslinsen ein und sah in der Ferne die ausgestreckten Schwingen eines Gewürzjägers, die im Sonnenlicht glitzerten. Direkt unter ihm bewegte sich eine große Erntefabrik dahin. Als Leto das Fernglas senkte, schrumpfte der Ernter zusammen und wurde zu einem kleinen Punkt. Schlagartig überfiel Leto das Hadab, das Gefühl des absoluten Alleinseins in der Wüste. Gleichzeitig wusste er, dass die Leute, die im Innern des Gewürzjägers am Himmel ihre Kreise zogen, auch ihn sehen mussten. Ein dunkles Objekt, das sich zwischen Himmel und Sand bewegte, war für jeden Fremen ein Symbol für einen Menschen. Natürlich würden sie ihn wahrnehmen. Und sie würden vorsichtig sein. Sie würden warten. Fremen waren in der Wüste einander gegenüber immer misstrauisch, bevor sie nicht wussten, ob der Neuankömmling für sie nicht eine Bedrohung darstellte. Selbst innerhalb des Imperiums und seinen Gesetzen waren sie im Grunde halb wilde Räuber geblieben, die niemals vergaßen, dass ein Kreismesser sich beim Tode seines Besitzers auflöste. »Das ist es, was uns retten könnte«, dachte Leto. »Diese Wildheit.« Der in der Ferne fliegende Gewürzjäger scherte erst nach rechts, dann nach links aus. Er gab den Leuten unter sich damit ein Zeichen. Er stellte sich vor, dass sie im Moment die hinter ihm liegende Landschaft absuchten, weil sie sich nicht darüber im Klaren sein konnten, ob er allein gekommen war. Leto steuerte den Wurm nach links, hielt ihn, bis er den Kurs voll eingeschlagen hatte, sprang dann von ihm ab und hetzte davon. Der Wurm, jetzt von seiner Last befreit, blieb einige Atemzüge lang liegen. Dann sank sein erstes Drittel in den Sand ein, um sich zu erholen. Es war ein sicheres Anzeichen dafür, dass er völlig erschöpft war. Leto wandte sich von ihm ab. Der Wurm würde hierbleiben. Der Gewürzjäger umkreiste nun die Erntefabrik. Immer noch gab er mit seinen Schwingen Signale. Es musste sich um irgendwelche von den Schmugglern bezahlte Abtrünnige handeln, die über keine elektronische Kommunikationsgeräte verfügten. Und sie waren wegen des Gewürzes hier draußen. So viel bestätigte die Anwesenheit des Sandkriechers. Der Gewürzjäger umkreiste die Fabrik noch einmal, ließ die Schwingen flattern und flog dann direkt auf Leto zu. Er erkannte in dem Fabrikat einen der leichten Topter, die seinerzeit sein Großvater nach Arrakis gebracht hatte. Die Maschine kreiste über seinem Kopf, glitt über die Düne dahin, an deren Rand er stand, und machte Anstalten, im Gegenwind zu landen. 10 Meter von ihm entfernt setzte sie in einer Staubwolke auf. In der Leto zugewandten Seite öffnete sich eine Tür und entließ einen einzelnen Mann mit einer Fremenrobe, über dessen rechter Brust das Symbol einer Lanze leuchtete. Der Mann kam langsam auf ihn zu, als wolle er ihnen beiden genug Zeit lassen, einander zu studieren. Er war hochgewachsen und hatte völlig blaue Augen. Eine Destill-Anzugmaske bedeckte die untere Hälfte seines Gesichts, während er, wie um seine Stirn vor der Sonne zu schützen, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte. Die Art, in der die Robe vom Körper des Mannes abstand, deutete darauf hin, dass er unter ihr eine Maulerpistole verbarg. 2 Schritte vor Leto blieb der Mann stehen und maß ihn mit einem verstörten Blick.